SRF 3.
Reform der Unternehmenssteuer. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats unterstützt den umstrittenen Vorschlag des Ständerats. Einigung im Steuerstreit. Nach dem Vergleich der Zürcher Kantonalbank mit den US-Behörden ist der Konflikt weitgehend erledigt. Gefälschte Medikamente nach einer Reihe von Skandalen in Deutschland wächst auch bei Experten in der Schweiz die Sorge vor dieser Gefahr. Info 3 mit Damian Rast. Wie sollen Unternehmen in der Schweiz in Zukunft besteuert werden? Das ist eine der zentralen politischen Fragen, auf die Bundesbern eine Antwort finden muss. Vor der Sommerpause hat der Ständerat seine Version beschlossen. Er will die Unternehmenssteuerreform mit einer Finanzspritze für die AHV verknüpfen. Nun hat sich auch die Wirtschaftskommission des Nationalrats mit dem Vorschlag befasst, die WAK. Und siehe da, der umstrittene Vorschlag des Ständerats hält. Die Nationalrätliche Kommission stimmt dem Paket in zentralen Fragen so zu, wie es der Ständerat verabschiedet hat. Ich bin nun verbunden mit Gaudenz Wacker im Bundeshaus. Gaudenz, das ist ein ziemlich kompliziertes Geschäft. Zuerst vielleicht kurz zur Erinnerung, was waren denn die wichtigsten Eckpunkte dieser ursprünglichen Ständeratsversion?
Der Ständerat verkaufte seine Vorlage unter dem Motto «Pro Franken Steuerausfall geht ein zusätzlicher Franken in die AHV». Die Rede ist da von 2 Milliarden. Zahlen sollen das vor allem Arbeitnehmer und Geber. Zum einen soll also mehr vom Lohn abgezwackt werden, zum anderen sollen Firmen mehr zahlen und dann soll es auch mehr Geld aus der Bundeskasse für die AHV geben.
Nun stützt eben die vorberatende Nationalratskommission diesen Vorschlag, obwohl dieser hoch umstritten ist. Wie deuten Sie das?
Nichts mehr anbrennen lassen scheint die Devise für eine stabile Mehrheit der Wirtschaftskommission zu sein. Denn bei der Steuerreform drängt die Zeit, vor allem auch wegen Druck aus dem Ausland. Nun, im Ständerat waren SP und CVP-Vertreter federführend gewesen bei der Ausarbeitung dieses Pakets. Diese Fraktionen musste man also mehrheitlich nicht mehr überzeugen. Und bei SVP und FDP wiederum werden sich wohl viele sagen, lieber diese Vorlage als gar keine. Auch wenn gerade von FDP und SVP viele Ideen eingebracht wurden, wie die Vorlage zu ändern sei.
Was waren das für Ideen?
Vor allem zwei möchte ich nennen, weil diese Ideen in anderen Nationalratskommissionen Mehrheiten fanden. Da ist zum einen die Sozialkommission. Sie will bereits in dieser Vorlage das Rentenalter für Frauen auf 65 erhöhen, mit dem Argument, man solle nicht nur mehr Geld in die AHV einschießen, sondern die AHV solle auch weniger ausgeben. Diese Idee wurde nun aber mit 15-9 Stimmen abgelehnt. Ein weiteres Konzept gab in den letzten Wochen zu reden. Dieses Konzept griff die zusätzlichen Lohnbeiträge an. Hier forderte die Finanzkommission, nicht Arbeitgeber und Nehmer sollen mehr an die AHV zahlen, sondern alle, und zwar über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Dieser Antrag wurde mit 21-1 Stimme abgeschmettert. Nun wird die Wirtschaftskommission die letzten Details in 3 Wochen beraten. Danach beschäftigt sich der Nationalrat mit der Vorlage und irgendwann wird dann wohl auch das Volk noch darüber abstimmen. Dann aber übrigens wohl nicht über, wohl nur über das Gesamtpaket, also nicht gesondert über einen Steuerteil und einen AHV-Teil. Denn auch die Wirtschaftskommission will von einer Aufspaltung dieser Vorlage nichts wissen.
Informationen von Gaudenz Wacker waren das live aus dem Bundeshaus. Vielen Dank. Und damit kommen wir zu den Nachrichten mit Yvonne Lambricker. Regen und Gewitter der letzten 24 Stunden zeigen offenbar Wirkung.
In der Zentralschweiz hat sich die Waldbrandgefahr deshalb etwas entschärft. Luzern, Schwyz, Zug, Ob und Nidwalden lockern das generelle Feuerverbot, wie sie mitteilen. Für eine generelle Entwarnung ist es aber noch zu früh. Gemäss der Naturgefahrenkarte des Bundes herrscht in den meisten Kantonen nach wie vor große oder sehr große Waldbrandgefahr. Steigende Preise und eine kleinere Auswahl. Das befürchten die Gegner bei einem Ja zu den Agrarinitiativen, über die am 23. September abgestimmt wird. Die Fairfood-Initiative und die Initiative für Ernährungssouveränität würden den Staat und die Lebensmittelbranche zwingen, einen teuren Kontrollapparat im In- und Ausland aufzubauen, heißt es von Seiten des Nein-Komitees. Diesem gehören Vertreter von FDP, SVP, CVP, BDP und den Wirtschaftsverbänden an. In London ist am frühen Morgen ein Auto in die Sicherheitsabsperrung vor dem Parlament gefahren. Der Fahrer wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Vorfall seien unter anderem Velofahrer verletzt worden. Zwei Personen seien ins Spital gebracht worden. Ihre Verletzungen dürften aber nicht lebensbedrohlich sein, teilte die Ambulanz mit. Gemäß Polizeiangaben hat die Antiterrorismus-Einheit die Untersuchung des Vorfalls übernommen. Die Türkei will elektronische Produkte aus den USA boykottieren. Das sagte der türkische Präsident Erdogan in der Hauptstadt Ankara als Reaktion auf die Sanktionen und Zölle, die die USA eingeführt haben. Die türkische Währung, die Lira, hat sich nach dem Kurssturz in den letzten zwei Tagen leicht erholt. Sie legte im Vergleich zum Euro und Dollar rund 5% an Wert zu. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.029 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.1304 gehandelt und der Dollar zu 99,13 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag ist es teils sonnig, teils bewölkt bei etwa 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Da und dort gehen noch Regenschauer nieder. Morgen wird es dann ziemlich sonnig und etwa 27 Grad warm.
Info 3 Mittag.
Die Zürcher Kantonalbank hat sich mit den USA im Steuerstreit geeinigt. Mit knapp 100 Millionen Dollar kauft sich die ZKB frei und wird dafür nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Und das, obschon die ZKB 2008 von der UBS noch mutmaßliche Steuersünder übernommen hat, ganz zum Ärger der US-Justizbehörden. Der jahrelange US-Steuerstreit mit den Schweizer Banken ist somit weitgehend erledigt, wie der Beitrag von Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr zeigt.
Die UBS kam zuerst an die Kasse. 780 Millionen Dollar musste sie zahlen, um den Steuerstreit mit den USA zu beenden. Das war Anfang 2009. Die Credit Suisse musste, fünf Jahre später, eine Buße von sage und schreibe 2,6 Milliarden Dollar zahlen. Julius Baer konnte sich, wiederum zwei Jahre später, mit rund 550 Millionen Dollar freikaufen. Verglichen mit diesen Instituten kommt die Zürcher Kantonalbank mit einem blauen Auge davon. Nicht mal 100 Millionen kostet sie der Steuerstreit. Allerdings, ganz so harmlos ist die Sache nicht.
Die ZKB war nicht ein kleiner Goldfisch im großen Teich,
sagt Rechtsprofessor Peter V. Kunz, der den Steuerstreit seit seinen Anfängen verfolgt.
Die ZKB hat vor allem, wenn man die offizielle Stellungnahme der Amerikaner anschaut, schon klarerweise gegen amerikanisches Recht verstoßen.
Und das, obschon sie vergleichsweise wenige Kunden in den USA betreute. Doch sie war so forsch, Kunden dann noch zu übernehmen, als sie sich bei der UBS davonmachen wollten, weil die UBS bereits im Visier der US-Behörden war.
Die ZKB, aber auch anderen schweizerischen Banken, denken Sie etwa an die untergegangene Bank Wegelin, die haben einfach zu spät gelehrt.
Im Unterschied zu den Grossbanken. UBS, CS, Baer und ZKB, diese Institute gehören zur sogenannten Kategorie 1 im Steuerstreit. Diese Kategorie umfasst Banken, gegen die die USA ein Strafverfahren eingeleitet haben. Dazu gehört auch die Basler Kantonalbank, die den Steuerstreit noch nicht erledigt hat. Ebenso die Bank Pictet und weitere, weniger bekannte Institute. Sie müssen sich weiter gedulden. Rechtsprofessor Kunz überrascht das gemächliche Tempo der USA aber nicht.
Die großen Fische, die sind bereits durch. Es geht um Aufräumarbeiten. Ich denke, auch die aktuelle amerikanische Regierung ist nicht mehr ganz so sehr daran interessiert.
Dennoch, das Ende des Steuerstreits, der die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA während Jahren belastet hat, rückt näher.
Ich denke, 2018 wird tatsächlich der US-Bankenstreit erledigt werden.
Bleibt die Frage, ob die Banken aus dem Steuerstreit mit den USA etwas gelernt haben.
Die meisten Banken haben schon Lehren daraus gezogen, dass sich ein unrechtmäßiges Verhalten im Ausland eben auch nicht lohnt. Es ist, und das wissen nicht nur Juristen, teuer und illegal, wenn man sich nur in der Schweiz korrekt verhält, aber im Ausland ausländisches Recht bricht.
Beispielsweise sei das Risikomanagement verbessert worden, bilanziert Rechtsprofessor Peter V. Kunz. Und die Finanzmarktaufsicht FINMA kontrolliere die Banken unterdessen viel strenger. Und mit der Einführung des automatischen Informationsaustauschs sei das Bankgeheimnis ohnehin hinfällig geworden.
Info 3 Mittag.
In Deutschland haben in den letzten Monaten gleich mehrere Medikamentenskandale für Schlagzeilen gesorgt. So soll zum Beispiel ein Pharmaunternehmen Krebsmedikamente verkauft haben, die aus griechischen Kliniken gestohlen wurden. Oder ein Mittel, um den Blutdruck zu senken, musste zurückgerufen werden, weil es verunreinigt war. Nun warnen Apotheker in der Süddeutschen Zeitung, der Kostendruck im Gesundheitswesen und die Globalisierung des Marktes könnte die Probleme in Zukunft noch verschärfen. Bei mir im Studio ist jetzt Philipp Meyer von unserer Wirtschaftsredaktion. Philipp, müssen sich die Patienten in der Schweiz auch Sorgen machen?
Nun, wenn wir die Medikamente in der Apotheke, beim Arzt oder im Spital beziehen, sind wir derzeit in der Schweiz eigentlich gut geschützt. Wir profitieren davon, dass die Schweiz ein kleiner, hochreglementierter Markt ist und Parallelimporte, und das ist ja ein großer Teil des Problems da, nur in ganz, ganz engem Maße zulässig sind. Aber so einfach wegdiskutiert ist das Thema damit nicht, denn es handelt sich beim Medikamentenmarkt um ein hochkomplexes, immer globalisierteres System. Deshalb gibt es durchaus auch in der Schweiz Warnzeichen, welche Gesundheitsfachleute ganz genau anschauen.
Und was wären das für Warnzeichen?
Es gibt zum Beispiel immer wieder Versorgungsengpässe bei wichtigen Medikamenten. Darüber haben wir in den vergangenen Monaten immer wieder berichtet. Hersteller können zum Beispiel ein gewisses Krebsmedikament nicht produzieren, weil die einzige Fabrik, die den Wirkstoff in China herstellt, abgebrannt ist. Dürfen Spitäler kurzfristig sich umschauen, wo in Europa beispielsweise das Medikament noch verfügbar ist, wenn Swissmedic, also die Arzneimittelbehörde, das erlaubt. Damit kommen sie mit diesem Parallelmarkt in Berührung, der derzeit in Deutschland für Probleme sorgt. Ein zweiter Punkt, das neue Heilmittelgesetz erlaubt es auch uns als Privatpersonen beschränkt, teure rezeptpflichtige Medikamente im Ausland zu beziehen. Auch sie können zum Beispiel in einer britischen Apotheke gekauft werden, die unwissentlich gefälschte oder abgelaufene Medikamente verkauft, die aus einem anderen europäischen Land parallel importiert worden sind. Das sind alles potenzielle Einfallstore. Ein Systemproblem, wie dies nun die Apotheker in Deutschland beklagen, gibt es nach Auskunft der hiesigen Apotheker und von Swissmedic in der Schweiz nicht. Swissmedic warnt vielmehr von einem dritten Punkt, nämlich wenn wir in einer dubiosen Online-Apotheke in Osteuropa oder Asien Medikamente bestellen.
Sie haben also jetzt verschiedene Einfallstore genannt. Gibt es denn Medikamente, die besonders anfällig sind für solchen Betrug zum Beispiel? Lässt sich das sagen?
Es ist ein bisschen schwierig zu generalisieren, aber grundsätzlich ist es schon so, dass für Kriminelle sich vor allem teure Medikamente lohnen, die nicht einfach zu beschaffen sind. Dort wird es aber auch sehr schnell viel gefährlicher, nicht nur, falls die Kopien giftig sind, sondern auch, falls abgelaufene Medikamente unwirksam sind, kann es gefährlich werden, zum Beispiel bei einem Krebs- oder einem HIV-Medikament.
Jetzt in Deutschland werden diese Skandale mit einem Systemproblem erklärt. In der Schweiz, Sie haben es gesagt, gibt es das in diesem Sinn nicht. Wo liegen denn da die Unterschiede zwischen den beiden Ländern?
In Deutschland ist es so, dass die Apotheken gezwungen sind, einen Teil der kassenpflichtigen Medikamente aus anderen europäischen Ländern zu importieren, wo diese günstiger sind. Diese Parallelimporte werden dann häufig umgepackt. Die Originalherkunft ist schlecht nachvollziehbar und da öffnen sich eben diese Türen für Missbrauch. Bei uns setzt der Bund bei kassenpflichtigen Medikamenten die Preise fest. Damit ist schon mal der Druck auf Parallelimporte nicht so groß, weil auch die Krankenkassen nicht wirklich daran interessiert sind, weil sie müssen sowieso den höheren Preis vergüten. In der Schweiz ist auch der Parallelimport von Medikamenten nur da erlaubt, wo der Patentschutz abgelaufen ist. Jeder Parallelimport muss einzeln bewilligt werden und auf der Packung und im Beipackzettel sind drei Landessprachen Pflicht, also alles ist sehr aufwendig und es gibt im Moment lediglich eine Spezialfirma, die das anbietet und sie hat lediglich ein halbes Dutzend Anträge gestellt. Also das ist im Moment einfach in unserem Gesundheitssystem kein Thema.
Vielen Dank für diese etwas beruhigenden Informationen, Philipp Meyer, hier im Info 3. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Verantwortlich heute waren Damian Rast und Daniela Püntener. Muss ich kurz überlegen. Schönen Mittag. Yeah.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.